Ja, Passa, praktisch, prophetisch, die herrlichsten Antworten. Wir wissen das alle, unser Fragen beginnt schon im Kindesalter. Man kann kaum laufen und dann geht das schon los. Warum ist das so? Weshalb, Papa? Darf ich ein Stück Schokolade? Nein. Warum nicht? Und dann wird man größer. Die Fragen werden anders, aber sie werden nicht weniger, sie nehmen zu. Es sind andere Fragen. Und man wird erwachsen und das Fragen im Leben hört nicht auf. Die wissenschaftlichen Fragen zum Beispiel, die medizinischen Fragen. Es gibt ein ganzes Studium von Philosophie. Warum? Weil man voller Fragen ist und man möchte Antworten finden auf die Fragen des Lebens. Fragen über Fragen. In der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, und das ist so herrlich, werden uns die Fragen, die wirklich schwerwiegenden Fragen, die schwersten Fragen unseres Lebens beantwortet. Ich möchte es mal so sagen, seine Auferstehung wirft Licht auf das Dunkel, in dem wir eingehüllt sind. Und ich habe jetzt mal aus dem Johannesevangelium, wir bleiben bei dem Johannesevangelium, da habe ich, ja, ich sag mal, 8 Fragen entdeckt, die uns in dem Herrn Jesus Christus praktisch beantwortet werden. Und ich möchte gleich beginnen mit der ersten Frage. Bei Jesus hört die Hoffnungslosigkeit auf. Also die Frage nach Hoffnung. Und die herrliche Antwort ist, bei Jesus hört die Hoffnungslosigkeit auf. Johannes 20,1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Ich hatte eben noch gesagt, die Auferstehung unseres Herrn Jesus wirft Licht auf das Dunkel, in dem wir eingehüllt sind. Wir sind umhüllt von Fragen, umhüllt von Dunkelheit, wo wir nicht durchbrechen können. Und der Herr Jesus bringt uns das Licht. Ich denke manchmal, wir Menschen laufen doch eigentlich immer nur gegen die Wand. Also geistlich gesehen. Oder sagen wir es so, wir treten auf der Stelle. Da gibt es ja auch eine schöne Osterbotschaft im Markus-Evangelium. Da heißt es in Kapitel 16, Vers 3, dass die Frauen fragen, sie befinden sich auf dem Weg zur Grabesstätte unseres Herrn, und die Frauen fragen, wer wird uns den Stein von dem Eingang der Gruft wegwälzen? Ja, das ist die große Frage. Wer wälzt den Stein weg? Wer wälzt uns den Stein der Hoffnungslosigkeit weg? Ich meine, bei aller Erkenntnis, bei aller Entwicklung, bei allem Fortschritt, den wir erleben dürfen, bei allem Erfindungsgeist befinden wir uns, was den Tod betrifft, doch immer noch an derselben Stelle. Wird unser Leben heute etwas länger als vielleicht vor 200 Jahren? Okay, aber nicht nennenswert. Ich las, vor einigen Wochen ist das gewesen, in einer Zeitung einen Artikel von zwei Autoren, also einem Autor und einer Autorin, über das Leben, über das Altwerden, über das Sterben und so weiter und so fort. Und ich habe mal so ein paar Sätze da herausgegriffen, sinngemäß, worum es da ging. Da hieß es zum Beispiel, irgendwann kommen Gebrechen und ohne Hoffnung auf Besserung. Schöne Aussichten. Gesundheit ist vor allem etwas, das man verliert. Schöne Hoffnung. Man weiß, dass es nicht mehr wirklich besser wird, aber sicher immer schlimmer wird. Tatsächlich. Mit zunehmendem Alter. Es kommen immer neue Dinge hinzu, statt dass mehr Dinge weggehen. Altersbeschwerden sind nichts anderes als ein Sterben auf Raten. Altersheime hingegen sind so etwas wie eine Zwischenwelt, ein Warteraum, in dem die Leute auf ihren Termin mit dem Tod warten. Die allermeisten Menschen haben Angst vor dem Sterben und es quält sie die Frage, was danach kommt oder ob sie den Sinn des Lebens getroffen haben oder nicht. Merken Sie, Das klingt alles irgendwie hoffnungslos, ist aber Realität. Ephraim Kishon, es war ein Jude, er hat humorvolle Bücher geschrieben und er hat einmal gesagt, ich fühle mich nicht alt, weil ich so viele Jahre hinter mir habe, sondern weil nur noch so wenige Jahre vor mir liegen. Tatsächlich, das ist humorvoll gemeint, Entschuldigung, bisschen ironisch, aber es zeugt doch von der Tragödie und von der Enttäuschung, leben zu wollen und nicht zu können. Wer nimmt uns den Stein weg? Wer schafft Licht ins Dunkel? Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Woody Allen, ein berühmter Schauspieler, meint, Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte bloß nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja, auch ironisch, witzig, lächerlich. Wir wissen, wie es wirklich ist. Wir werden dabei sein, wenn wir sterben. Für die gesamte Menschheit aller Zeiten gab es nie eine größere Ratlosigkeit, das sagen Fachexperten, und Hoffnungslosigkeit als dem Tod gegenüber. Der Tod, das ist der große Stein des Anstoßes. An dem scheitern wir alle, nur einer nicht, Jesus. Die Frauen fragen sich noch, wer nimmt uns den Stein weg? Und sie kommen an und sehen, dass der Stein bereits weggerollt war. Jesus war auferstanden. Das ist die Antwort auf all unsere Fragen bezüglich dessen, wo wir herkommen, warum wir existieren und wohin wir gehen, über den Tod hinaus. Der Stein der Hoffnungslosigkeit oder der Angst, der drückenden Schuld, des schlechten Gewissens, der Stein, der uns trennt von Leben aus Gott, den hat Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung weggewälzt. Darum die größte Sehnsucht der Menschheit ist immer die nach ewigem, unbeschwertem Leben. Das ist die größte Sehnsucht, mit die größte Sehnsucht, die ein Mensch hat. Und genau das gibt Gott. Jesus ist die Antwort. Er gibt die herrlichsten Antwort. Darum kommen wir zum Zweiten. Bei Jesus hört die Hoffnungslosigkeit auf. Bei Jesus hört die Werksgerechtigkeit auf. Johannes 20, 6 und 7. Da kommt auch Simon Petrus ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Bei einem Begräbnis in der damaligen Zeit wurde der Kopf des Verstorbenen mit einem Schweißtuch umhüllt oder darin eingewickelt. Schweißtuch ist seit jeher ein Symbol für Arbeit, für Mühe, für Kampf, für Krampf, für Anstrengung. Nicht umsonst hat Gott nach dem Sündenfall, ziemlich direkt nach dem Sündenfall, dem Adam gesagt, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Wie aktuell ist doch das Wort Gottes. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und das ist bis heute geblieben. Unser Leben ist voll Mühe, voll Arbeit, voll Anstrengungen und am Ende müssen wir sterben. Wir waren ja schon bei diesem Punkt. Jesus aber hat alle Sünde auf sich genommen. Als er das Werk zu Ende gebracht hat, am Kreuz von Golgatha, da konnte er laut ausrufen, diese drei herrlichsten Worte der Weltgeschichte. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nicht mehr ich muss es tun, um Gott zu begegnen. Er hat es vollbracht. Das Schweißtuch des Herrn Jesus war für sich gesondert zusammengewickelt an einen besonderen Ort gelegt. Das will uns sagen, dass es abgelegt war, weggelegt war, auf Seite gelegt war, dass die Arbeit getan war, dass er das Werk für uns vollbracht hatte. Wir kommen nicht durch eigene Leistungen in den Himmel, sondern durch das, was Jesus für uns geleistet hat. Wie viele Menschen, fromme Menschen, aufrichtige Menschen, religiöse Menschen wollen durch eigene Leistung in den Himmel kommen? Durch Werke, durch Werksgerechtigkeiten. Liebe Freunde, es wird nicht gelingen. Und wir wissen das auch in unserem Herzen. Es wird uns nicht gelingen. Erst wenn wir aufhören, zu meinen, selber gerecht zu werden vor Gott und die Gerechtigkeit des Retters in Anspruch nehmen, dann haben wir das Ziel erreicht. Ich erinnere mich daran, manche Rettungsschwimmer warten so lange bei dem Ertrinkenden, ihn zu retten, bis seine eigenen Kräfte versagen. Und erst wenn der Ertrinkende nicht mehr kann und sich selber aufgibt, schwimmt der Rettungsschwimmer hin, ergreift ihn und rettet ihm das Leben. Gib dich selber auf. Gib doch zu, dass du es nicht schaffst. Aber glaub doch, dass Jesus es für dich geschafft hat. Die Bibel sagt, lassen Sie mich zwei Verse lesen, 2. Timotheus 1,9, der uns errettet hat und uns berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Gnade ist ein Geschenk. Ein Geschenk bekomme ich geschenkt, wenn ich es nicht verdient habe. Wenn ich dafür etwas getan hätte, was von Nutzen wäre, dann wäre das Geschenk ja nicht geschenkt, dann wäre es ja irgendwie so Lohn. Aber wenn ich nichts verdient habe und man gibt mir trotzdem ein Geschenk, nur aus Liebe, das ist vollkommene Gnade. Römer Kapitel 3, Vers 28, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Das sollten sich alle Religionen hinter die Ohren schreiben oder besser aufs Herz gravieren lassen. Wenn wir dann Kinder Gottes geworden sind, natürlich spielen dann die Werke eine Rolle. Wir wollen ja dann auch Jesus dienen und wir wollen ja beweisen oder Zeugnis ablegen, dass wir nun neue Geschöpfe geworden sind, dass wir erlöst sind und dementsprechend tun wir dann auch Werke, das ist ganz klar. Aber diese Werke haben nicht dazu beigetragen, dass wir errettet werden. In einem Andachtsbüchlein las ich kürzlich etwas ganz Interessantes. Ich zitiere. Bei der chinesischen Schrift wird für das Wort Gerechtigkeit das Bild eines Lammes über dem Bild eines Ichs gesetzt. Mit anderen Worten gesagt, wenn ich im Glauben die Verdienste Jesu, des Lammes Gottes, annehme, bin ich gerechtfertigt für alle Zeit und Ewigkeit. Denn sein Opfer über mein Ich, über mein Leben, ist meine Erlösung. Ich habe dann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann ein bisschen gezweifelt, und ob das wirklich auch so ist, man liest manches und dann stellt sich nachher heraus, das stimmt ja gar nicht. Und weil ich mir unsicher war, habe ich dann eine Bekannte angeschrieben, beziehungsweise ihren Ehemann. Sie ist Chinesin und sie ist Christin. Und ich habe sie dann gefragt, ob sich das wirklich so verhält. Und sie schrieb mir dann zurück, lieber Norbert, ja, das stimmt. Gerechtigkeit besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil ist das Schaf, das Lamm Gottes, und der untere Teil bin ich, in der chinesischen Schrift. Wenn jemand gerecht sein will, muss er sagen, ich brauche das Lamm. Und wenn dieses Lamm über dein Leben kommt, in dein Leben kommt, dann bist du vor Gott gerecht. Chinesisches Wort für Gerechtigkeit. Herrlich, herrlich. Also unsere einzige Hoffnung für den Himmel sind die Verdienste unseres Herrn, die er uns zufallen lässt, zukommen lässt, mit denen er uns beschenkt und wir werden bei Gott angenommen mit offenen Armen. Ja, wenn wir schon mal bei Geschichten sind, da habe ich noch mal, ich lese gerne hier und da und überall stöber ich rum. Manchmal werde ich mit nichts richtig fertig, weil ich alles anfange und dann diesmal wieder lese und jenes mal wieder lese. Naja. Es ist wahrscheinlich so, vielleicht auch in Ihrem Leben. Da las ich die Geschichte eines Mannes, der ein Lamm beobachtete, das sehr stark behindert zu sein schien. Das Lamm hatte ein zotteliges, unbeflecktes Fell und offensichtlich war es auch sehr behindert, denn es hatte 6 Beine. 2 hingen hinten leblos herunter und wackelten bei jedem Schritt hin und her. Aber die Wahrheit war eine andere. Ein Lamm wurde von einer Schlange gebissen und ist an deren Folgen gestorben. Ein anderes Lamm hatte keine Mutter mehr, weil die Mutter auch irgendwie umgekommen ist. Kurzerhand, der Hirte zog dem verstorbenen Lamm das Fell ab und legte es dem Lamm auf, das weise geworden war. So führte er es nun zu dem Mutterlamm, das ihr Lamm verloren hatte, zu das Mutterschaf, das ihr Lamm verloren hatte. Und sie hat dann wegen des Geruchs des Fells dieses Lamm anstelle ihres verstorbenen Lammes angenommen. Ist das nicht eine schöne Illustration? Das hat doch eigentlich Gott mit uns gemacht. Wir waren doch weise, verloren. Und da ist Jesus gekommen und für uns gestorben und wir werden jetzt in das Kleid der Gerechtigkeit Jesu eingehüllt und Gott nimmt uns in Christus an. Also auch diese Frage wird uns in Jesus Christus beantwortet. Die Frage der Werksgerechtigkeit. Nun, bei Jesus hört das Weinen auf. Auch dafür kriegen wir Antwort bei ihm. Johannes 20, 11 bis 13. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft. Und siehe, 2 Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie sprach zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Wer nicht weiß, wo Jesus ist, wo er zu finden ist, der bleibt auf der Suche, der bleibt auf der Strecke. Sie bückte sich vornüber in die Gruft, ein Symbol. So kommen mir alle Menschen vor. Alle Menschen kommen mir gebückt vor. Alle Menschen kommen mir so vor, als sind sie am Suchen und Schauen in eine leere Gruft. Maria weinte deshalb. Sie war verzweifelt. Es heißt, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens im Schnitt zwischen 60 und 80 Liter Tränen vergießt. Es sind nicht nur Tränen der Trauer, sondern überhaupt Flüssigkeit der Augen. Auch beim Lachen kann man ja Tränen verlieren. Frauen sollen im Schnitt 30 bis 64 Mal pro Jahr weinen und Männer zwischen 6 und 17 Mal. Wenn man die Historie liest, Geschichtsbücher, wie viele Tränen hat unsere Welt im Laufe ihrer Geschichte gesehen? Wir haben eben die ergreifende Botschaft gehört von Nathanael, 70 nach Christus, Jerusalem war eingekesselt von den Römern. Sie haben alles verloren, sie haben ihr Leben verloren, sie haben Jerusalem verloren, sie haben den Tempel verloren, sie haben die Stadt verloren. Sie wurden gefangen, weggeführt, Tausende, sagt man, wurden gekreuzigt. Wie viele Tränen sind da geflossen? Von Müttern, von schreienden Kindern, die in den Gassen laufen, wo ihnen die Römer entgegenkommen und sie erbarmungslos totstarren. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, der 30-jährige Krieg. Wie viel Tränen, wie viel Trauer an Gräbern, in Lazaretten oder in Krankenhäusern, auf Sterbestationen, an Sterbebetten. Tränen des Schmerzens, des Leides, der Ungerechtigkeit, der Eifersucht, auch der Wut, des Zorns. Tränen in Kinderaugen, ist man immer wieder bewegt. Verzweifelte Frauen, entsetzte Männer. Ich glaube, Professor Dr. Werner Gitt ist es mal gewesen, und ich habe dann tatsächlich auch so ein mikroskopisches Bild gesehen. Er sagte, wenn eine Träne verdunstet, dann bleibt ein kleines Kristall übrig und in jedem Kristall einer jeden Träne befindet sich mikroskopisch klein die Abbildung eines Kreuzes. Das heißt ja auch über Jesus einmal oder zweimal eigentlich genau genommen, dass er weinte. Einmal am Grab von Lazarus und einmal über Jerusalem. Nathanael hat darüber gesprochen. Jesus hat es gesehen, prophetisch vorausgesehen, und er weinte. Und ich glaube, Jesus weint über jeden Menschen, der ihn ablehnt, der nicht an ihn glauben will, der hartherzig bleibt. Tränen sind oft Ausdruck von Trauer und Verzweiflung. aber auch von Liebeskummer. Haben Sie mal Liebeskummer gehabt? Vielleicht in jungen Jahren Liebeskummer gehabt? Hm? Hat man da geweint? Es gibt einen geheimen Liebeskummer, glaube ich. Das ist die der verborgenen Sehnsucht nach Jesus. Das ist ein geheimer Liebeskummer. Eine verborgene Sehnsucht tief im Herzen nach Frieden mit Gott, nach Jesus, dem Retter, dem Heiland, wenn ich das mal so sagen darf. Und Maria gibt dem Ausdruck, sie denkt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dieses, dass Jesus nicht da ist in deinem Leben, dieses, dass du nicht weißt, dass du nicht weiter weißt. Hat man dir Jesus weggenommen? Vielleicht in deiner Erziehung? Wie viele haben dir gesagt, an den musst du doch nicht glauben? Die Christen, das sind doch alles Pappelapapp-Leute, Hinterwäldler. Das mit Jesus kann doch gar nicht stimmen. Hast du es jemals selbst probiert, selbst geprüft? Diejenigen, die es getan haben, und das waren auch sehr intelligente Menschen, die sind nie mehr von ihm losgekommen. Bei Jesus hört das Weinen auf. Ja, da hört das Suchen auf. Viertens, bei Jesus hört das Suchen auf. Johannes 20, 14, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Die in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Das war eine Situation, können Sie sich das vorstellen? Die Frau ist gerade noch am Weinen, gerade noch verzweifelt, gerade noch so hoffnungslos, gerade noch so am Suchen, gerade noch so voller Ungewissheit. Und da sagt Jesus ein Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Maria, da ist alles wie weggeblasen, wie ein umgekehrter Handschuh. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Leben. Manche weinen ihr Bettkissen voll. Nicht in der Gesellschaft, aber wenn sie alleine sind, abends, nachts, vielleicht einsam. Nicht, dass sie keine Menschen hätten, aber sie sind doch so verzweifelt und innerlich einsam, dass sie weinen, aus Sehnsucht und Verzweiflung. Da gibt es auch eine schöne Stelle in der Bibel im Alten Testament, im Hohelied, da heißt es einmal, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Das treibt er einem die Tränen in die Augen. Maria, warum weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag es mir doch, damit ich ihn holen kann. Wissen Sie, die Maria hat ein falsches Bild gehabt von Jesus in diesem Moment. Sie dachte, es sei der Gärtner. In seiner Auferstehung hat sie ihn in diesen Momenten nicht erkannt. Viele finden ihn nicht, weil sie ein falsches Bild von Jesus haben. Ein Bild, das andere ihnen vermitteln. Und sie sind so, ich sage es mal, Entschuldigung, so dumm, das zu glauben. Mehr den Menschen zu glauben, als das, was das Wort sagt und Jesus Christus selbst über sich. Was denkst du über ihn? Seine Biografie ist in Wahrheit so einzigartig und so unvergleichlich, dass sie gleichzeitig eine pure Einladung ist. Es gibt keinen größeren, keinen besseren, keinen sicheren Menschen oder Person, er ist ja der Sohn Gottes auch, ja, der dir Leben bieten könnte als er. Und das wirst du erfahren, wenn er selbst sich dir zu erkennen gibt und dich ganz persönlich anspricht, dann wirst du den gefunden haben, nachdem du dich immer gesehnt hast. Und dann wirst du zur Ruhe kommen. Du wirst denken, Mensch, jetzt hab ich's doch tatsächlich gefunden. Und wenn man ihn gefunden hat, den Herrn Jesus, dann kann man nur noch staunen. Dann erkennt man, wer er ist, was er einem bedeutet, was man in ihm hat. Da weiß man sich aufgefangen und geliebt. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine evangelistische Stunde ist oder nicht. Ich hoffe, dass auch Christen dadurch ermutigt werden, durch die herrlichen Antworten, die Jesus uns gibt und die Jesus uns ist und die er uns geworden ist und auch bleibt, aber auch vielleicht Außenstehende, die keine oder noch keine persönliche Beziehung haben zu Jesus. Ich möchte nicht sagen, das ist so billig, versuch es doch mal mit ihm. Nein, nicht versuch es doch mal mit ihm, da kommt man nicht weiter. Tu es, es ist zu ernst. Wir haben es in der ersten Botschaft gehört. Wenn man ihn entdeckt, dann entdeckt man, dass Jesus weit mehr ist, als was man von ihm gedacht hat. Maria dachte, ach, das ist der Gärtner. Du hast vielleicht bis jetzt noch gedacht, naja, dieser Jesus war ja auch nur Mensch und der war vielleicht sogar noch verheiratet und hat auch Kinder gehabt. Das sieht man ja in Filmen, das hört man ja in irgendwelchen Geschichten oder liest in Büchern. Pappelapapp, er ist der Lehrer, der dir wirklich was zu sagen hat. Der Meister, der deine Lehre füllt mit seiner Lehre. Sie verstehen den Unterschied, hoffe ich. Der deine Lehre füllt mit seiner Lehre. Ein alter Mensch sagte einmal, ich habe 42 Jahre gebraucht, um drei Dinge zu lernen. Erstens, dass ich ein verlorener Sünder war. Zweitens, dass ich selbst nichts tun konnte, um erlöst zu werden. Drittens, dass der Herr Jesus alles für mich getan hat, um mich zu erlösen. Also er bekennt, dafür habe ich 42 Jahre gebraucht. Dass ich ein verlorener Sünder bin. Wer nimmt mir diesen Stein weg? Diese Last, diese Bürde der Schuld, ob klein oder groß, die dich vielleicht sogar erdrückt. All das Viele, das verkehrt gelaufen ist, das ich angehäuft hast, dass ich selbst nichts tun konnte. Er ist die Antwort auf das, was wir brauchen. Keine eigene Werksgerechtigkeit. Er hat alles getan für dich, für mich, für die ganze Welt. Ein Professor wurde einmal gefragt, was denn seine größte Entdeckung gewesen wäre. Und er überraschte alle, indem er sagte, beziehungsweise antwortete, meine größte Entdeckung war Jesus Christus. Toll, nicht wahr? Das sagt ein Professor. Ja, fünftens, bei Jesus hört die Ungewissheit auf. Alles, Sie merken das, alles greift so ein bisschen ineinander über und ist doch etwas anders. Bei Jesus hört die Ungewissheit auf. Johannes 20, 17b, da sagt Jesus, geh aber hin zu Maria, zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Nathanael, der Vorredner, der betet oft, Abba, lieber Vater. Es kommt ja aus dem Aramäischen, Abba, lieber Vater, Papa. Drückt so die enge Beziehung aus. Er kommt ja aus Israel und seine Kinder sagen ihm tatsächlich Abba, Papa. Und jetzt sagt Jesus hier seinen Jüngern durch Maria nach seiner Auferstehung, sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er sagt, mein himmlischer Vater ist jetzt auch durch mich euer Vater geworden. Herrlich. Gabriel Marcel, lebte im 19. Jahrhundert. Er war ein französischer Philosoph und von ihm gibt es einen Bericht, was er zu seinem 40. Geburtstag, das war am 5. März 1930, er ist wohl 1889 geboren und am 5. März 1930 zu seinem 40. Geburtstag schrieb er in sein Tagebuch und das hat man dann irgendwie entdeckt. Ich zitiere, ich habe keine Zweifel mehr. Das Glück dieses Morgens ist einfach wunderbar. Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was Gnade ist. Schlimm, das eingestehen zu müssen. Aber so ist es nun mal. Er meint, nach so vielen Jahren hätte ich es doch eher erkannt. Doch nun bin ich ganz und bis ins Tiefste vom christlichen Glauben durchdrungen. Was für eine wunderbare Aussage und ich habe das von einem sehr zuverlässigen Historiker. Bei Jesus hört die Ungewissheit auf. Das sind ja gerade die Philosophen, die ja oft auch aufrichtig nach der Wahrheit suchen, nach dem Sinn des Lebens suchen, nach dem, was dahinter steckt, wo es gegründet ist und so weiter, wo es herkommt. Und wenn ein Philosoph dann zum Glauben an Jesus findet, dann hört die Ungewissheit auf. Dann hat sich sein Leben gelohnt. Die Menschen sind doch nach Sicherheiten aus. Was für Sicherheiten besitzen sie denn? Welche Sicherheit besitzt du denn? Ja, Finanzen, Finanzen. Die ganze Welt redet von Finanzen, sind ja auch wichtig. Wir brauchen ja Geld zum Leben. Aber es gibt darüber hinaus etwas. Finanzen, die enden am Grab. Ich glaube, Ustinov, oder wie hieß der Schauspieler, der soll gesagt haben, es nützt dir nichts, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Dabei gibt es einen anderen Schatz. 2. Korinther 4, 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Irdene Gefäße, das ist unser Leib. Irden deshalb, weil er irdisch ist und damit zerbrechlich. Er geht kaputt, er altert, er fällt auseinander. Aber nicht der Schatz, den Gott in einen Menschen hineinlegt. Der bleibt auf ewig. Dieser ist himmlisch und dieser ist unzerbrechlich. Das ist das helle Licht der Erkenntnis Gottes in Jesus Christus. Das ist die Wiedergeburt aus unvergänglichem Samen, sagt der Apostel Petrus. Was für eine Gewissheit wird uns doch in der Bibel vermittelt. Bei Jesus hört die Ungewissheit auf. Er gibt in seiner Auferstehung die herrlichsten Antworten auf die Fragen des Lebens. Manche sagen, nichts ist sicher, außer der Tod. Da sage ich, ja, okay, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ich finde die andere Wahrheit besser. Nichts ist sicher, außer das Leben. Das Leben, das von Gott kommt über Jesus Christus. Und dafür habe ich einen Bibelvers. Nicht nur einen, es gibt mehrere, aber ich kann jetzt nur einen lesen. 1. Johannes 5, 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, stell dir das mal vor. Welche Religion bietet solch eine Gewissheit? Und das kommt oft in der Bibel vor. Ihr sollt wissen, damit wir wissen, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wenn unser irdischer Leib zerbricht, wir eine Hütte, wie ein Haus, wie eine Wohnung bei Gott haben. Das sollt ihr wissen, da gibt es keinen Deut dran zu zweifeln. Und damit verbirgt Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Da hört alle Unsicherheit und Zweideutigkeit auf. Keine Religion vermittelt das, wohl aber Abba Gott, der Vater. Bei Jesus hört die Angst auf. Johannes 20, 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Stellen Sie mal diesen Kontrast, diesen Gegensatz. Türen verschlossen, aus Furcht vor den Juden, und auf einmal heißt es, plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen und sagt, Friede euch. Was für ein Kontrast. Lassen Sie es mich gleich zu Beginn sagen über diesen Punkt, wo Jesus mit seinem Frieden einzieht, da muss die Angst ausziehen. Das bedeutet nun nicht mehr, dass wir überhaupt keine Angst mehr hätten, aber die Angst vor dem danach, vor dem Gericht Gottes oder vielleicht vor einer ewigen Verdammnis, die löst sich in Jesus Christus auf. Mitten in der Angst spricht er seinen Frieden hinein. Es heißt ja auch, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, sagt die Bibel im Johannesbrief. Sicher begleitet uns die Angst, sie gehört zu unserem Leben wie die Luft zum Atmen. Alle Welt hat Angst. Angst, beschrieb mal jemand, ist wie ein Raubtier, das mich überfällt. Die Inder, habe ich mal geschaut in einer Dokumentation im Urwald Indiens, die haben Angst vor Tiger und die ziehen dann Masken auf, die dann hinten das Gesicht zeigen, also praktisch verkehrt rum die Maske nach hinten zeigen, weil die Tiger heimlich, lautlos von hinten angreifen. Und darum haben sie so eine Maske, die hinten ein Gesicht zeigt. Ob es wirklich hilft, weiß ich nicht. Aber Angst ist wie so ein Raubtier, das dich von hinten anfällt. Angst ist wie eine Wasserwelle, die dich überrollt, oder wie ein Tornado, der auf dich zugestürmt kommt. Jesus sagt, dass die Furcht der Menschen am Ende der Tage, die Angst vor der Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen, zunehmen. Passa, praktisch, prophetisch. Ich erinnere Sie nur an den Coronavirus, der die ganze Welt in Angst hält. Bis zur Stunde. Aber da gibt es noch viel mehr Ängste. Existenzängste, Sterbensängste, Zukunftsängste. Die Frage, was kommt danach? Was wird aus meiner Familie? Was kommt auf uns zu? Die Angst vor dem Alleinsein, die Angst vor dem Altwerden, die Angst vor dem Gericht, die Angst vor dem Tod. Mit Jesus haben wir den Beherrscher der Angst. Wenn er in unser Leben einsteigt, dann muss die Angst aussteigen. Siebtens und vorletztens, bei Jesus hört die Lehre auf, mit zwei E geschrieben. Die Lehre hört bei Jesus auf. Johannes 20, 22, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie, seine Jünger, an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Der bekannte Tennisspieler Ivan Lendl sagte in einem Gespräch, ich habe Angst, ganz tief in mich hineinzusehen, weil dort vielleicht nichts ist. Bei Jesus hört die Angst vor der Leere auf. Der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus schrieb, das Leben verlieren ist keine große Sache, aber zu sehen, wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird, das ist unerträglich. Es gibt ja Spezialisten in unserer Welt, also Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, die darauf ausgebildet sind, das Leben zu füllen. Mit der Esoterik, mit Yoga, mit Freizeitanimationen, Zeitschriften, Bücher, Kurse, Lehrgänge und so weiter und so fort. Aber bald merkt der Mensch, dass ein Leben dennoch eigentlich nur Illusion ist. Mir hat mal jemand gesagt, ja, ich habe auch Yoga gemacht und tatsächlich, Yoga hat mir geholfen, aber immer nur in dem Moment, wo ich es gemacht habe. Eine Minute danach war das alte Leben wieder da. Es hilft nicht. Es sind wie Fata Morganas, ja, sagt man, in der Wüste, die den Durst nicht wirklich stillen. Ich lese zurzeit und ich liebe, es gibt da verschiedene Andachtsbücher von dem Psychotherapeuten Reinhold Rute und er schreibt in einer Andacht, da schreibt er, die Atheisten sagen, das Leben sei ziellos. Die Nihilisten sagen, das Leben sei sinnlos. Die Schwarzseher sagen, das Leben sei nutzlos. Die Gleichgültigen sagen, der Glaube, das Leben sei uninteressant. Die Christen sagen, wir leben ein neues Leben. Bei Jesus hört die Lehre auf. Folgende Sätze des Johannesevangeliums Kapitel 4 begeistern mich immer wieder von Neuem. Weil sie sind wahr, sie sind wirklich geschehen, es war eine echte Begegnung. Und doch, sie sind so herrlich tief, gültig für alle Zeiten. Jesus antwortete und sprach zu einer Frau, jeden, der von diesem Wasser hier aus diesem Brunnen trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Haben Sie schon mal solche Worte gehört von irgendeinem Philosophen oder Kommunisten oder sonst Ideologen? Was für eine Tiefe hat dieser Christus? Was für eine Vollmacht? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Der Jesus schenkt prall gefülltes Leben. Mit Jesus haben wir keine Vergangenheit mehr, sondern nur noch Zukunft. Die Vergangenheit wird ausgelöscht, alles Negative, alles Sündige wird ausgelöscht. Das Tor der Ewigkeit, der Zukunft tut sich dir auf. Zum Schluss, bei Jesus hört der Zweifel auf. Johannes 20, 27, 29, dann spricht er zu Thomas, der bei einer anderen Erscheinung Jesu nicht dabei war und dann zweifelte, als die Jünger ihm das erzählten. Eine Woche später kam der Herr nochmal und er spricht Thomas an und sagt, reich deinen Finger her und sieh meine Hände und reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du das? Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Kein Risiko einzugehen ist das größte Risiko, hat mal jemand gesagt. Viele scheuen sich, ihr Leben vertrauensvoll in die Hände Jesu zu legen und sie merken nicht, was ihnen verloren geht. Zweifeln führt nicht selten in die Verzweiflung. Zweifel führt nicht selten in die Verzweiflung. Aber wer die Herausforderung annimmt, dafür garantiere ich das Wort. Wird anbeten. Es wird dich nie wieder loslassen. Es hat die Kraft, dich neu zu machen. Dir das Alte zu nehmen und dir vollkommen Neues zu schenken. Thomas hatte gezweifelt, aber in dem Moment, als er dann Jesus sah und seine Hand in seine Wunden legen konnte, sagte er, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Es gibt ihn wirklich. Keine Fata Morgana. Jesus ist die Quelle des Lebens. und führt ins ewige Leben. Und Jesus fordert auch dich ganz persönlich heraus. Komm und sieh. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Bei ihm hört der Zweifel auf. Wenn das Leben dich einlädt, wenn das Leben dich einlädt, dann solltest du unbedingt zugreifen. Nimm diese Gnade doch jetzt in Anspruch und freu dich, dass es weiteres Leben gibt als nur hier auf dieser Erde. Amen.